I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Ein kostbares Rennpferd verschwindet plötzlich in der Nacht. Kurz darauf wird ein Mann im Moor gefunden. Mehrere Verdächtige geraten ins Visier. Aussagen widersprechen sich. Spuren führen in unterschiedliche Richtungen. Und doch scheint sich alles auf einmal zu ordnen. Ein Hauptverdächtiger rückt in den Mittelpunkt. Ein Motiv scheint gefunden und die Beweise wirken eindeutig. Doch je genauer man hinsieht, desto mehr gerät alles ins Wanken. Denn die Lösung liegt nicht im Offensichtlichen, sondern in einem Detail, das leicht übersehen wird. Wenn dir Crime Tales gefällt, hilf uns mit einer kurzen Bewertung, damit der Podcast sichtbar bleibt. Los geht's mit Silberpfeil.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Es gibt Fälle, die wirken auf den ersten Blick abgeschlossen. Alles scheint gesagt, geordnet, erklärt. Erst später erkennt man, dass man damals etwas Entscheidendes übersehen hat. Nicht, weil es gut verborgen war, sondern weil nichts geschah, das unsere Aufmerksamkeit verlangte. Es war ein kühler Morgen in der Baker Street. Der Herbst hatte London bereits erreicht und über den Straßen lag jene gedämpfte Ruhe, die den Beginn eines gewöhnlichen Tages ankündigt, ohne zu verraten, was sich darunter bereits formte. Holmes und ich saßen beim Frühstück, doch an Gewohnheit war an diesem Morgen nicht zu denken. Holmes rührte sein Essen kaum an und sprach nur das Nötigste. Immer wieder ging er im Zimmer auf und ab, nahm eine Zeitung zur Hand, überflog sie und legte sie wieder fort. Es schien, als suche er darin weniger Nachrichten als die Bestätigung eines Gedankens, den er noch nicht auszusprechen bereit war. Seit Stunden lag eine gespannte Stille über ihm.
Ich fürchte, Watson, ich muss fort.
Fort? Wohin denn diesmal?
Nach Dartmoor, King's Pyland.
Das Ziel überraschte mich nicht. Seit Tagen beherrschte ein einziger Vorfall die Gespräche in ganz England. Ein Ereignis, das selbst Holmes' Aufmerksamkeit nicht lange entgehen konnte. Dass er nun aufbrechen wollte, entsprach ganz seinem Wesen. Wenn Holmes schwieg, hatte er meist bereits entschieden.
Holmes, dann würde ich Sie gern begleiten, sofern Sie glauben, dass ich Ihnen nicht im Wege stehe.
Im Gegenteil, Watson. Ihre Gesellschaft wird mir nützlich sein. Dieser Fall hat ungewöhnliche Züge. Wir haben gerade noch Zeit, den Zug in Paddington zu erreichen. Auf der Fahrt werde ich Ihnen alles Wichtige erzählen.
Wenige Minuten später hatten wir unsere nötigsten Sachen beisammen. Eine Droschke wartete bereits vor der Tür. Die Straßen lagen noch ruhig da, doch über der Stadt lag jene gespannte Geschäftigkeit, die einem Morgen vorausgeht, an dem etwas in Bewegung gerät. So erreichten wir Paddington gerade rechtzeitig. Wenig später hatten wir die Stadt hinter uns gelassen. Statt Häuserreihen sah man nun weite, offene Flächen. Die Landschaft wurde rauer. Holmes saß mir gegenüber und studierte mehrere Zeitungen gleichzeitig. Doch er las nicht wirklich. Er wartete.
Wir kommen gut voran. 53 Meilen in der Stunde.
Ohne auf die Markierung zu achten?
Die Telegrafenpfosten genügen, Watson. Sie haben gelesen, was man darüber schreibt?
Gelesen? Ja. So viel, wie man aus dem Telegraph und der Chronicle erfahren kann. Verstanden habe ich es eher nicht.
Holmes sah währenddessen aus dem Fenster. Nicht als suche er etwas, sondern als prüfe er, ob das, was draußen vorbeizog, zu dem passte, was er bereits dachte.
Das ist einer jener Fälle, Watson, bei denen zu viele Menschen zu schnell glauben, sie wüssten bereits, was geschehen ist. Und gerade deshalb ist Vorsicht geboten.
Er sprach ruhig, ohne jede Schärfe. Doch ich kannte diesen Ton. Es war die Art, wie er sich selbst dazu zwang, nichts vorschnell zu übersehen.
Sie sprechen, als hätten Sie sich bereits entschieden.
Ich habe mich entschieden, nichts zu glauben, was sich nicht halten lässt. Am Dienstagabend erhielt ich Besuch. Zwei Männer baten mich um Hilfe, der Besitzer eines Pferdes und der Inspektor, der dessen Verschwinden untersuchte. Es handelte sich um ein Rennpferd von außergewöhnlichem Wert. Sie haben die Berichte ja gesehen. Die Sache beherrschte bereits die Schlagzeilen.
Dienstagabend? Heute ist Donnerstag und wir fahren erst jetzt?
Ja, Watson. Und das war ein Fehler.
Er sagte es ohne Ärger. Fast beiläufig. Doch ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass ihn dieser Gedanke beschäftigte.
Ich hielt es für wahrscheinlich, dass man das Pferd rasch finden würde. Oder zumindest den Mann, dem man die Schuld geben wollte. Beides ist nicht geschehen.
Sie glauben also nicht, dass man den Richtigen festgenommen hat?
Ich glaube, man brauchte einen Schuldigen.
Er sagte nichts weiter. Doch in diesem Schweigen lag mehr Zweifel als in jeder offenen Anklage.
Damit Sie verstehen, warum dieser Fall solche Wellen schlägt, Watson, müssen Sie eines wissen. Silberpfeil ist kein gewöhnliches Rennpferd. Für manche ist er Hoffnung, für andere Stolz. Und für einige schlicht eine Frage des Geldes. Bis zu jener Nacht galt er als sicherer Starter für den Wessex Cup. Und wo viel Geld auf dem Spiel steht, wächst auch das Interesse.
Also gab es viele, für die sein Ausfall von Vorteil gewesen wäre.
Zu viele, um sie alle ernst zu nehmen. Der Ort selbst jedoch, der ist überschaubar. Es handelt sich um einen kleinen Stall. Abgelegen, mit wenigen Menschen und einem Mann mit Verantwortung.
John Straker.
Der Name war mir vertraut. Er war in den Berichten immer wieder gefallen.
Stallmeister, ehemaliger Jockey, ein Mann, dessen Leben nach außen geordnet wirkt. Nachts blieb stets ein Mann bei den Pferden, das war die Regel. Der Rest schlief über den Ställen.
Also ein System, das auf Vertrauen beruhte.
Oder auf Gewohnheit. Und jenseits all dessen lag das Moor. Ein Ort, an dem Geräusche verloren gehen und Geschehnisse unbeachtet bleiben.
Draußen wurde das Land weiter, karger und stiller. Holmes gab mir keine weitere Antwort, nur ein Bild. Und das Gefühl, dass dort draußen etwas geschehen war, dem man zu lange keine Beachtung geschenkt hatte.
Was ich Ihnen jetzt schildere, Watson, beruht auf den Aussagen vor Ort und auf Inspektor Gregorys Bericht. Am Montagabend verlief zunächst alles wie gewohnt. Gegen 9 Uhr schloss man die Stelle. Zwei Männer gingen ins Haus. Einer blieb zurück. Ned Hunter, der Nachtwächter.
Holmes sprach ruhig, doch ich merkte, dass er jedes Detail mit Bedacht setzte.
Wenige Minuten später brachte die Magd, Edith Baxter, Hunters Abendessen hinunter. Ein einfaches Gericht. Sie trug eine Laterne, denn die Nacht war dunkel. Der Weg führte außerdem über offenes Moor. Vor dem Stall sprach sie plötzlich ein Mann an. Er trat unvermittelt aus der Dunkelheit und bat sie, stehen zu bleiben. Im Laternenschein konnte sie den Mann deutlich sehen. Gepflegt, grau gekleidet mit Stock und Gamaschen. Doch auffällig waren nicht diese Dinge, sondern seine Blässe und seine Unruhe.
Noch ehe Holmes fortfuhr, war mir klar, dass dieser Mann nicht zufällig dort gewesen war.
Er gab vor, sich verirrt zu haben und erklärte, er sei dem Lichtschein gefolgt. Dann fragte er, wo er sich befinde. Als die Magd antwortete, dass dies King's Pyland sei, änderte sich sein Tonfall. Er nannte es einen glücklichen Umstand, dass hier nachts offenbar nur ein Mann bei den Pferden blieb. Dann deutete er auf das Essen in Edith Baxters Händen und machte ihr ein Angebot. Er versprach ihr ein neues Kleid.
Es war eines jener Angebote, die unscheinbar wirken und gerade deshalb gefährlich sind.
Er zog ein kleines weißes Papier aus der Tasche und zeigte es ihr. Unauffällig und gerade deshalb wirksam. Darauf stand eine einfache Anweisung. Sie sollte noch in derselben Nacht den Mann erreichen, der allein bei den Pferden geblieben war. Doch die Magd lehnte ab. Nicht aus Überzeugung, sondern aus einem unmittelbaren Gefühl der Vorsicht. Sie ging an ihm vorbei, direkt zum Stallfenster, durch das sie gewöhnlich das Essen hineinreichte. Hunter saß drinnen, das Fenster war offen. Sie begann ihm zu berichten, was geschehen war. In diesem Moment trat der Fremde näher, grüßte und bat darum, mit Ned Hunter zu sprechen.
Und was wollte er?
Zunächst gab er sich harmlos, sprach von einem Geschäft. Doch schnell wurde deutlich, worum es ihm eigentlich ging. Um Wetten, den Wessex Cup, um Silberpfeil und um Bayard, seinen stärksten Gegner im Feld. Am Ende stellte er die einzige Frage, die ihn wirklich interessierte. Worauf der Stall setzte. Doch Hunter ließ sich nicht darauf ein. Er wies den Mann schroff zurück, nannte ihn einen Späher und sprang auf, um den Hund loszumachen. Die Magd lief zurück zum Haus. Noch während sie sich entfernte, sah sie, wie der Fremde sich zum Stallfenster vorbeugte. Kurz darauf eilte Hunter hinaus, um den Hund zu holen. Als er hinausstürzte, war der Mann verschwunden, so plötzlich, wie er gekommen war.
Als Hunter hinauslief, ließ er die Stalltür offen.
Holmes sah mich an. Sein leises Lächeln verriet mir, dass ich die richtige Frage gestellt hatte.
Ausgezeichnet, Watson. Genau das musste geklärt werden. Hunter schloss die Tür ab, bevor er hinausging. Und das Fenster. Es war zu schmal für einen Mann. Hunter wartete, bis die anderen zurückkehrten. Dann ließ er Straker holen. Als der Stallmeister erschien, war er sichtlich aufgewühlt. Nicht, weil er wusste, was geschehen war, sondern weil er spürte, dass etwas nicht mehr unter seiner Kontrolle stand.
Holmes' Bericht endete nicht mit dem Fremden am Stallfenster. Er endete mit der Entscheidung, die John Straker in jener Nacht traf.
Straker fand in dieser Nacht keine Ruhe. Gegen 1 Uhr stand er auf und erklärte seiner Frau, die Pferde beschäftigten ihn. Er müsse noch einmal hinunter. Draußen regnete es mittlerweile, doch das hielt Straker nicht zurück. Er nahm den schweren Mantel und ging hinaus.
Holmes blieb bei den Fakten. Doch ich wusste, dass er mehr darin sah, als nur den Ablauf eines Morgens.
Als Straker am frühen Morgen noch immer nicht zurückgekehrt war, ging seine Frau mit der Magd zu den Ställen. Die Tür stand offen. Hunter saß auf einem Stuhl. Er war benommen, kaum ansprechbar. Silberpfeils Box war leer. Man fand seinen Mantel unweit der Stelle, im Gestrüpp am Rand des Moors. Von dort führte die Spur zu einer Senke. Dort fand man ihn. Wie man später feststellte, hatte ein Schlag ihn tödlich getroffen. An seinem Schenkel befand sich eine lange, sauber geführte Wunde. In der einen Hand hielt er ein kleines Messer, in der anderen ein rot-schwarzes Seidenhalstuch. Die Magd erkannte es sofort, und als Hunter später wieder zu sich kam, war er sich sicher, dass man ihm etwas ins Essen gemischt hatte. Die Untersuchung bestätigte den Verdacht. Man fand Opium, fein gemahlen, und ausschließlich in Hunters Portion.
Alles schien damit erklärt. Ein Fremder in der Nacht. Ein verschwundenes Pferd. Ein Mann, der nicht zurückgekehrt war. Erst viel später begriff ich, wie trügerisch diese Ordnung gewesen war und wie früh man sich mit ihr zufrieden gegeben hatte. Holmes hatte mir ausführlich geschildert, was geschehen war. Nun zeigte er mir, wie leicht aus diesen Tatsachen falsche Schlüsse gezogen wurden.
Als Inspektor Gregory in Tavistock eintraf, war die Richtung der Ermittlungen bereits vorgegeben. Man suchte Bestätigung, keine offenen Fragen. Es gab einen Mann, der zur falschen Zeit am richtigen Ort gewesen war. Sein Name Fitzroy Simpson.
Auch dieser Name war mir aus den Zeitungen vertraut. Doch für Holmes war er nicht mehr als eine Spur.
Ein Mann, der sich auf Rennbahnen bewegt wie andere in ihrem Wohnzimmer. Ein Stammgast also. Einer, der vom Wetten lebte. Man sah ihn am Montagabend in der Nähe der Stelle. Er trug einen Stock, ein Halstuch und am nächsten Morgen hatte er nasse Stiefel. In seinen Taschen fand man ein weißes Papier und Notizen, aus denen hervorging, dass er gegen Silberpfeil gesetzt hatte.
Das klingt nach einem geschlossenen Fall.
So scheint es, Watson. Und genau deshalb lohnt es sich, genauer hinzusehen. Fragen wir anders. Wie bringt ein einzelner Mann ein Rennpferd fort? Und wohin? Ohne gesehen zu werden. Die Stalltür war verschlossen, das Fenster zu klein. Wenn Simpson draußen blieb, wie kam dann das Opium ins Essen?
Vielleicht die Magd?
Hunter aß vom selben Gericht wie die übrigen im Haus. Die Magd scheidet damit aus. Dann die Wunde am Schenkel. Lang, sauber geführt, mit einem sehr feinen Messer. Simpson hatte kein solches Werkzeug. Straker hingegen trug eines bei sich.
Holmes' letzte Worte begleiteten mich, bis der Zug unser Ziel Tavistock erreichte. Den letzten größeren Ort vor den offenen Flächen des Dartmoor. Auf dem Bahnsteig warteten 2 Männer. Der eine trug die Ruhe und Selbstverständlichkeit eines wohlhabenden Mannes, sprach jedoch kein Wort. Der andere wirkte beweglicher, wachsamer. Es war Inspektor Gregory, der Mann, der die Ermittlungen vor Ort führte.
Mr. Holmes, gut, dass Sie gekommen sind. Vieles weist in eine Richtung, aber restlos überzeugt bin ich nicht.
Dann sprechen wir unterwegs. Ich sehe mir den Ort lieber an, solange noch etwas zu erkennen ist.
Wir fuhren im offenen Wagen durch die schmale Stadt hinaus. Gregory schilderte seine Einschätzung. Holmes hörte aufmerksam zu.
Die Beweise richten sich weiterhin gegen Fitzroy Simpson. Er war zur rechten Zeit in der Nähe. Und er hatte ein klares Motiv.
Ein Motiv ersetzt keinen Ablauf.
Ich gehe davon aus, dass Straker sich beim Sturz selbst verletzt hat.
Gregory schwieg einen Moment und sah zu Holmes hinüber. Holmes erwiderte den Blick, sagte jedoch nichts.
Ein geschickter Verteidiger würde diese Annahmen zerlegen, Inspektor. Wie hätte Simpson das Pferd fortbringen sollen, Und wo hätte er es versteckt?
Er kannte die Gegend oberflächlich. Außerdem waren ortsfremde Leute unterwegs. Vielleicht hat ihm jemand geholfen.
Möglich.
Mehr sagte er nicht. Der Wagen entfernte sich weiter von der Stadt hinein ins Moor. Und mit jedem Kilometer wurde mir klarer, dass man sich zu früh mit einer Erklärung zufrieden gegeben hatte. Wenig später erreichten wir King's Pyland. Vor uns lag eine kleine Villa aus rotem Backstein. Jenseits der Koppel zeichneten sich die Ställe ab, still und dunkel, als habe man sie für diese Nacht aufgegeben. Holmes blieb noch einen Moment in der Kutsche sitzen. Sein Blick war nach innen gerichtet, als füge er einzelne Beobachtungen zu einem Bild zusammen, das noch nicht ganz vollständig war.
Verzeihen Sie, meine Herren, ich war einen Augenblick in Gedanken.
Wir könnten direkt zum Fundort fahren, Mr. Holmes. Der Tag neigt sich dem Ende zu.
Noch nicht, Inspektor. Man hat Straker in sein Haus zurückgebracht, nicht wahr?
Ja, die offizielle Untersuchung ist für morgen angesetzt.
Dann beginnen wir im Haus.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Wir traten ins Haus. Gregory brachte aus einem der vorderen Zimmer eine kleine Blechkassette und stellte sie auf den Tisch. Darin lagen die üblichen Dinge. Eine Kerze mit Streichhölzern, eine Uhr, einige Münzen und ein paar Papiere. Dann zögerte er und legte zuletzt ein Messer dazu.
Ein ungewöhnliches Instrument.
Ein Kataraktmesser.
Ganz recht, Watson. Eine feine Klinge, für präzise Arbeit, nicht für rohe Gewalt.
Die Spitze war mit Kork geschützt. Seine Frau sagt, er habe es im Hinausgehen an sich genommen.
So lautet die offizielle Erklärung.
Holmes nahm die Papiere zur Hand und überflog sie rasch. Dann blieb sein Blick an einem Blatt hängen. Es war eine Rechnung. Eine Damenschneiderin, in der Bond Street ausgestellt auf den Namen William Derbyshire.
Bond Street. 22 Guineen für ein einziges Kleid.
Er sagte nichts weiter. Doch ich bemerkte, dass er sich diese Angabe gemerkt hatte.
Das genügt fürs Erste, Inspektor. Gehen wir zum Fundort.
Im Flur trat uns Mrs. Straker entgegen. Sie hatte gehört, dass ein Mann aus London eingetroffen sei. Ihr Gesicht war bleich, die Augen fiebrig vor Erschöpfung.
Haben Sie etwas herausgefunden?
Wir tun, was wir können.
Holmes betrachtete sie einen Augenblick lang, aufmerksam und prüfend.
Verzeihen Sie, ich hätte schwören können, Sie einst in Plymouth gesehen zu haben.
Nein, Sir, da irren Sie sich.
Dann habe ich mich getäuscht. Bitte entschuldigen Sie.
Er stellte keine weitere Frage. Doch ich wusste, er hatte bereits geprüft, was es zu prüfen gab. Wir verließen das Haus und folgten einem schmalen Pfad hinaus ins Moor. Zur Senke, in der man John Straker gefunden hatte. Holmes blieb am Rand stehen. Er sah sich nicht hastig um. Eher, als müsse er den Ort zuerst verstehen, bevor er ihm Fragen stellte. Colonel Ross hatte uns begleitet, doch er sagte kein Wort. Seine Anspannung war mit jedem Schritt spürbarer. Ein dunkler Mantel hing über einem Ginsterbusch am Rand der Senke. Holmes' Blick blieb daran hängen.
Es gab keinen Wind in jener Nacht?
Nein, aber es hat stark geregnet.
Dann ist der Mantel nicht hierher verweht worden. Jemand hat ihn gezielt dort abgelegt.
Er schaute auf den Boden und bemerkte, dass er zerwühlt war.
Zu viele Spuren.
Wir haben Matten ausgelegt. Jeder musste dort stehen.
Inspektor, Sie haben versucht, Ordnung zu halten und dabei doch das Entscheidende verwischt.
Holmes kniete nieder und ließ den Blick über den Schlamm gleiten. Dann griff er zu und hob ein Stück Wachs auf, halb geschmolzen, vom Boden bedeckt. Er betrachtete es kurz im Licht.
Ich verstehe nicht, Mr. Holmes, wie mir das entgehen konnte.
Man findet selten etwas, Inspektor, wenn man nicht weiß, wonach man sucht.
Holmes steckte das Wachs ein und wandte sich wieder den Spuren zu. Er hatte sich zuvor ein Hufeisen aus Silberpfeils Stall geben lassen. Nun verglich er Stiefel, Schuhe und das Eisen selbst mit den Abdrücken im Schlamm. Erst dann richtete er sich auf.
Ich möchte das Moor weiter begehen, und ich nehme dieses Hufeisen mit.
Colonel Ross trat näher als könne er das Schweigen nicht länger ertragen.
Unter diesen Umständen werde ich Silberpfeil nicht starten lassen.
Im Gegenteil, Colonel. Er soll starten.
Der Colonel zögerte einen Moment, nickte dann knapp und ging mit dem Inspektor fort. Holmes und ich blieben allein zurück.
Ein Moor ist ehrlich, Watson. Jeder Schritt verrät uns etwas. Ein Pferd sucht in der Nacht das Vertraute. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. King's Pyland oder Mapleton.
Sie glauben also, dass der Mann mit dem Pferd nicht weit gekommen ist?
Ein gestohlenes Pferd ist keine Beute. Es ist eine Last.
Holmes kniete erneut nieder, zog das Hufeisen hervor und hielt es erneut über eine Vertiefung im Schlamm. Es passte.
Silberpfeil. Der Schnitt am inneren Rand ist unverkennbar.
Dann deutete er auf eine schwache Spur neben den Hufabdrücken.
Hier.
Und wohin führt sie?
Nach Mapleton. Kommen Sie, Watson. Für heute haben wir genug gesehen. Es wird dunkel.
Wir kehrten bei Einbruch der Dunkelheit nach Tavistock zurück. Holmes sprach beim Abendessen kaum ein Wort. Er saß still da, den Blick gesenkt, als ordne er die Ereignisse des Tages neu. Am nächsten Morgen fanden wir uns erneut ein. Die Nacht hatte Tau über die Wiesen gelegt. Die Luft war klar und kühl. Holmes wirkte nun entschlossen. Colonel Ross begleitete uns. Er sprach wenig, doch in seiner Haltung lag Unruhe. Nach einem kurzen Blick über die Felder sagte Holmes:
Wir fahren nach Mapleton, zu Lord Backwaters Stall, dem größten Betrieb in dieser Gegend. Der Stallmeister dort heißt Silas Brown. Ich möchte ihn sprechen.
Mapleton.
Der Colonel runzelte die Stirn, doch ich erkannte, dass Holmes seinen Weg bereits gewählt hatte. Wir ließen King's Pyland hinter uns und fuhren weiter über das Moor. Der Weg zog sich und bald lag das Gelände offen vor uns. Mapleton war alles andere als abgeschieden, es herrschte reger Betrieb. Pferde wurden geführt, Männer riefen einander zu. Noch ehe jemand das Wort an uns richten konnte, trat ein Mann aus den Ställen. Er war von drahtiger Statur und schon älter, als es seine Haltung vermuten ließ. Eine Reitgerte hielt er locker in der Hand.
Wer sind Sie? Und was führt Sie hierher?
Mein Name ist Sherlock Holmes. Ich brauche 10 Minuten Ihrer Zeit, Mr. Brown, nicht mehr.
Ich habe keine Zeit für Städter. Verschwinden Sie, oder ich lasse die Hunde los.
Holmes ließ sich nicht beirren. Er trat einen halben Schritt näher und sprach leise, so leise, dass ich kein Wort verstand. Silas Brown erstarrte.
Das ist eine Lüge.
Wenn dem so ist, Mr. Brown, dann wird es Ihnen ein leichtes sein, mir hier zu widersprechen. Andernfalls schlage ich vor, wir reden unter 4 Augen.
Einen Moment lang herrschte Schweigen. Dann drehte Brown sich abrupt um und ging in Richtung der Stelle. Holmes folgte ihm. Der Colonel und ich blieben zurück und hörten nur noch ihre Schritte. Als sie wieder zu uns traten, war Browns Gesicht aschfahl. Die Reitgerte zitterte leicht in seiner Hand.
Es wird geschehen, Mr. Holmes. So, wie Sie es verlangt haben.
Besser ist es. Für alle Beteiligten.
Soll ich noch etwas ändern?
Holmes zögerte einen Augenblick. Dann schüttelte er ruhig den Kopf.
Nein, alles bleibt, wie es ist.
Ohne ein weiteres Wort kehrten wir um. Schließlich sprach ich aus, was mir seit Mapleton keine Ruhe ließ.
Dann ist das Pferd noch dort?
Ja.
Und wenn Colonel Ross davon erfährt?
Wird er nicht, noch nicht. Bewahren Sie Stillschweigen, Watson. Und nun zum Wesentlichen. Nicht zum Pferd, zum Mann.
John Straker?
Gerade nicht. Wir fahren heute Nacht nach London zurück. Doch zuvor sprechen wir mit Colonel Ross und Inspektor Gregory in Strakers Haus.
Er sprach so bestimmt, dass niemand widersprach. Holmes war längst einen Schritt weiter, während ich die Dinge noch ordnete. Im Salon von Strakers Haus warteten Colonel Ross und Inspektor Gregory bereits. Beide wirkten zurückhaltend. Es war die Art von Stille, die entsteht, wenn man auf eine Entscheidung wartet.
Wir nehmen den nächsten Zug nach London. Sorgen Sie dafür, dass der Jockey erreichbar bleibt.
Sie geben also auf?
Keineswegs. Inspektor, zeigen Sie mir bitte eine Fotografie von John Straker.
Gregory zögerte einen Moment. Dann öffnete er seine Mappe und reichte Holmes ein Bild. Holmes betrachtete es nur kurz. Es war kein suchender Blick, eher einer, der sich bestätigt wusste. Draußen wartete bereits die Kutsche. Kaum hatten wir Platz genommen und die Räder setzten sich in Bewegung, beugte sich Holmes erneut zu Gregory.
Inspektor, eine letzte Frage. Es gab Berichte über lahmende Schafe?
Ja, 3 Stück, ohne erkennbare Ursache.
Und der Hund?
Der Wachhund. Er hat nichts getan.
Genau das ist bemerkenswert.
Da begriff ich, dass Holmes einer Spur folgte, die wir anderen nicht übersehen hatten, sondern nie für eine Spur gehalten hätten. 4 Tage nach unserer Rückkehr nach London trafen wir Colonel Ross erneut. Diesmal in Winchester, dort, wo der Wessex Cup ausgetragen wurde. Die Rennbahn lag ruhig im Morgenlicht, doch Ross wirkte, als habe ihn die Ungewissheit der letzten Tage nicht losgelassen.
Mr. Holmes, Silberpfeil ist verschwunden. Seit dem frühen Morgen. Niemand weiß wohin.
Und dennoch sind die Quoten gefallen.
Auf 3-1. Gestern hätte niemand so gewettet.
Dann weiß jemand mehr, als er offen zeigen will.
Die Pferde wurden auf die Bahn geführt. Ross trat an die Absperrung, beugte sich vor und erstarrte.
Das ist nicht Silberpfeil. Ich sehe kein einziges weißes Haar.
Ich verstehe Ihren Zweifel, Colonel. Doch warten wir das Rennen ab.
Dann ertönte der Startschuss. Ein Aufschrei ging durch die Menge, Hufe schlugen auf und die Pferde schossen los. Auf der Zielgeraden löste sich ein Pferd vom Feld. Schwarz und rot. Die Farben des Colonels. Es schoss nach vorn. Mit langen, kraftvollen Sprüngen, als triebe es der Wind selbst.
Ich verstehe das nicht, Mr. Holmes. Das ist nicht mein Pferd. Und doch läuft es schneller als je zuvor.
Doch, Colonel, es ist Ihr Pferd. Und wenn Sie antworten wollen, dann sollten Sie mir folgen.
Holmes führte Colonel Ross ein Stück von der Bahn weg. In den Abwiegebereich, wo der Atem der Pferde in der kühlen Luft stand und die Stimmen nur noch gedämpft zu uns drangen. Holmes trat an das verschwitzte Tier heran und strich ihm ruhig über den Hals.
Reiben Sie Stirn und Bein mit etwas Spiritus ab, Colonel. Dann wird sich zeigen, was Sie vor sich haben.
Colonel Ross starrte ihn an, als hätte er sich verhört. Doch schließlich nahm er das Tuch und tat, was man ihm sagte. Mit jedem Strich löste sich dunkle Farbe aus dem Fell. Darunter kam das helle Haar zum Vorschein. Silberpfeil stand vor uns. Wo das Pferd war, stand für Holmes nicht mehr zur Debatte. Er hatte es von Anfang an gewusst.
Das begreife ich nicht. Und Straker? Wer hat ihn getötet?
Ich habe keinen Täter gesucht, Colonel. Ich wollte verstehen, was geschehen ist.
Aber wer war es, Mr. Holmes?
Das Pferd.
Das ist unmöglich.
Sie werden es verstehen, Colonel. Aber nicht hier und nicht zwischen den Pferden. Heute Abend.
Er sagte es ruhig. Und ich merkte, dass für ihn nun alles feststand. Wenig später saßen wir im Zug zurück nach London. Im Abteil war es still. Nur das gleichmäßige Rollen der Räder begleitete uns, während draußen die Dunkelheit vorbeiglitt. Colonel Ross schwieg und wartete.
Wenn man diesen Fall verstehen will, Colonel, darf man nicht beim Ende beginnen. Man muss früher ansetzen.
Ich kann Ihnen nicht folgen, Mr. Holmes.
Opium ist nicht geschmacklos, Colonel. Wäre es bereits in der Küche untergemischt worden, hätte man es bemerkt. Betäubt war jedoch nur Hunter. Das Mittel wurde also später beigemengt, und zwar gezielt. Dazu hatte nur jemand Zugang, der im Stall verkehrte. Und dann der Hund. Er bellte nicht. Ein Wachhund schlägt nur dann an, wenn ihm jemand fremd ist. In jener Nacht blieb er ruhig. Straker ging selbst in den Stall. Mit einer Kerze. Und mit dem Messer, das man bei ihm fand. Er hatte nicht vor, das Pferd zu töten. Er wollte es schwächen. Ein kleiner, präziser Schnitt. Gerade tief genug, um Silberpfeil lahmen zu lassen.
Als Arzt wusste ich, das hätte genügt. Wenn alles nach Strakers Plan verlaufen wäre.
Doch als er die Kerze entzündete, scheute das Tier. Der Huf traf ihn instinktiv. Alles Weitere war kein Plan mehr, sondern Folge.
Aber warum, Mr. Holmes? Warum sollte Straker all das riskieren?
Weil er glaubte, die Kontrolle zu haben. Er lebte über seine Verhältnisse. Die Rechnung aus der Bond Street war kein Zufall. Und auch nicht der Name, der darauf stand. Das Kleid war nicht für seine Frau bestimmt. Er brauchte Geld. Und ein verlorenes Rennen hätte es ihm eingebracht.
Und Simpson? Der Fremde?
Zur falschen Zeit am richtigen Ort. Mehr nicht. Ein Mann, den man verdächtigen konnte und der vom Wesentlichen ablenkte.
Und die Schafe?
Ein Versuch. Straker wollte wissen, wie tief er schneiden konnte, ohne Verdacht zu wecken. Die Schafe gaben ihm die Antwort. Nach dem Schlag riss sich das Pferd los. Geblendet vom Licht, aufgeschreckt vom Schmerz, lief es davon. Mehr war nicht geschehen. Für mich ist der Fall entschieden, Colonel. Kein Mord. Eine Manipulation.
Holmes hatte alles gesagt. und für einen Moment blieb es still. Der Zug setzte seinen Weg fort. Draußen lag die Nacht über dem Land. Colonel Ross saß reglos da und blickte ins Dunkel. Ich glaube, in dieser Nacht verlor er mehr als nur ein Rennen. Er verlor Vertrauen. Es gibt Fälle, die scheinen gelöst, weil man sie vorschnell erklärt, und andere, die man erst versteht, wenn man erkennt, dass nicht jede Tragödie einen Mörder braucht.
Einer der berühmtesten Momente in diesem Fall ist kein spektakuläres Geständnis, kein Beweisstück, sondern ein Hund.
Und zwar ein Hund, der in jener Nacht nicht gebellt hat.
Und genau darin liegt der Schlüssel. Ein Wachhund reagiert auf Fremde. Schlägt er keinen Alarm, ist das kein Zufall. Also war der Täter dem Hund vertraut.
Und genau deshalb kennt man diese Szene bis heute, weil sie so simpel ist und trotzdem genial. Holmes schaut nicht nur auf das, was da ist. Er schaut auf das, was fehlt.
Und interessant ist ja auch, wo Doyle die Geschichte ansiedelt. In der Welt des Pferderennsports. Alles wirkt diszipliniert, ordentlich und kontrolliert. Aber wo viel Geld im Spiel ist, entsteht Druck. Und unter Druck werden Schwachstellen sichtbar.
Ich sag's dir ganz ehrlich, beim Vorbereiten bin ich ein paar Mal komplett raus gewesen. So viele Spuren und viele Details. Ich habe wirklich gedacht, Moment, wo sind wir gerade? Und dann merkst du, wie anders Holmes tickt. Der lässt sich davon überhaupt nicht stressen. Der geht Schritt für Schritt vor.
Und irgendwann fügt sich plötzlich alles. Holmes springt nicht vorschnell zu einem Schluss. Er beobachtet, er nimmt sich Zeit. Und irgendwann liegt die Lösung auf dem Tisch.
Und das war's auch schon wieder. Wenn unsere Folge euch gefallen hat, lasst ein paar Sterne regnen. Oder teilt Crime Tales mit euren Freunden, die Geschichten lieben. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Crime Tales, Verbrechen im Nebel.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.